Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Frag mal die KI, wie fühlt es sich an, wenn ich mit nassem Haar am Beckenrand sitze und Pommes esse? Das wird sie nicht beantworten können. Das ist der Unterschied. Das eine ist ein Hochrufen von Fakten und das macht die KI grandios, grandios. Das andere ist ein verkörperlichtes Erinnern, wo der gesamte Organismus gleichsam in diesem Bild und mit diesem Bild in Resonanz geht und spürt in einer Tiefe, in einer wissenden, aber auch körperlich spürenden Tiefe den Moment in all seinen Facetten abzubilden. Das ist der Unterschied der Verstehensdimensionen. Und das ist auch schon ein Gedanke, glaube ich, der vielen nicht so bewusst ist, dass unser Gehirn mit den Reizen der Außenwelt, die wir bewusst erleben, überhaupt nicht direkt in Verbindung steht. Sie werden immer schon vorher übersetzt in die einzige Sprache, die das Gehirn versteht. Elektrische Erregungsimpulse. Das Gehirn bekommt 11 Millionen Bits Information pro Sekunde. Bewusst verarbeiten können wir aber nur maximal 100 Bits. Eine Riesendiskrepanz.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Paperwings Podcast, dem Podcast für Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Danny Herzog-Braun und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir leben in einer Zeit, in der Maschinen immer klüger werden. ChatGPT schreibt Texte, KI-Systeme stellen Diagnosen, Algorithmen treffen Entscheidungen. Und mitten in dieser Beschleunigung stellt sich eine Frage mit neuer Dringlichkeit. Was macht den Menschen eigentlich zum Menschen? Was kann unser Gehirn, was keine KI jemals können wird? Und warum ist gerade jetzt Selbstführung wichtiger denn je? Mein heutiger Gast hat dazu ein Buch geschrieben, das mich tief beeindruckt. Eine Einladung zu einem ungewöhnlichen Date mit der faszinierendsten Struktur, die wir in diesem Universum kennen, dem menschlichen Gehirn. Ich freue mich sehr, ihn hier abermals begrüßen zu dürfen, einen der renommiertesten deutschsprachigen Neurowissenschaftler, Dr. Dr. Damian Del Monte. Herzlich willkommen, lieber Damian.
Hallo Danny, danke für die Einladung.
Lieber Damian, du hast ein neues Buch geschrieben und ich glaube zu einem extrem wichtigen Thema. Es heißt Ein Date mit deinem Gehirn und es lädt uns alle ein, das Organ kennenzulernen, das uns wirklich ausmacht und Selbstführung in Zeiten von KI neu zu denken. Dein Buch heißt so, warum ausgerechnet ein Date und was versteckt sich hinter diesem ungewöhnlichen Bild?
Das Bild auf dem Cover stellt die Komplexität dar, sozusagen ein Fraktal. Und das Gehirn ist nun einmal ein sehr komplexes Organ. Das sollte hier versinnbildlicht sein. Der Titel Ein Date mit deinem Gehirn, es war mir wichtig, mit dem Titel schon aufzuzeigen, dass es kein trockenes Lehrbuch sein soll. Dass es nicht ein Anatomie- oder Physiologiebuch über das Hirn sein soll, sondern es sollte wirklich eine Einladung sein, mitzukommen auf eine Reise. Eine Reise durch dieses spannende Organ und zugleich mit der Hoffnung, dass der Text auch einladen möge, durch das eigene Gehirn ein Stück weit zu wandern und damit sich eben mit sich selbst zu treffen und sich selbst nochmal zu begegnen und eine Form von, sagen wir mal, Wanderung in zweifacher Ausführung mit mir durch die Hirnlandschaften und zugleich aber auch durch den eigenen Kopf zu wandern. Das war so ein bisschen die Intention hinter dem Titel Ein Date mit deinem Gehirn.
Der Untertitel lautet ja, wer die Hirnwelt versteht, braucht die KI nicht zu fürchten. Warum ist dieses Verständnis gerade jetzt so entscheidend?
Der Titel möchte natürlich auch ein klein wenig provozieren. Wenn man einen Buchtitel wählt, möchte man natürlich auch Aufmerksamkeit ein Stück weit ja auch generieren und aktivieren. Und doch ist dahinter, verbirgt sich dahinter sehr wohl eine ernste Botschaft, nämlich wir nicht zu fürchten, natürlich kann niemand die Entwicklung vorhersagen. Niemand, auch die größten Experten in egal welchem Bereich. Wenn wir beginnen sozusagen Maschinen zu schaffen, die irgendwann auch systematisch anfangen werden, selbstständig zu lernen, ist eine Vorhersage niemals in Gänze möglich. Und doch glaube ich, dass je besser wir uns kennen, je besser wir mit unseren Funktionsprinzipien, die uns ausmachen, umgehen können, desto reflektierter, desto verantwortungsvoller werden wir auch umgehen mit Welt und damit auch mit den Maschinen, die wir in diese Welt bringen. Also das heißt, ich glaube, dass viele Dinge, die für uns eine Herausforderung darstellen in der Zukunft, haben ja in erster Linie mit uns selbst zu tun, unserem eigenen Vermögen in dieser Welt und mit dieser Welt umzugehen. Und wenn wir das aber ja besser durchdringen, besser verstehen, besser handhaben können, dann wird auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir Dinge in die Welt setzen, die uns eine bessere Zukunft bringen und nicht den Untergang.
Ist eine hervorragende Spiegelung. Also wir nehmen heute am 17.04. auf. Heute ist auch eine Paperwings Podcast-Folge rausgekommen mit Dr. Julia Freudenberg, die Gründerin der Hacker School. Also auch gern mal da reinhören, denn sie erklärt kurz, wie KI überhaupt funktioniert. Das heißt, wir werden heute mit Damir drüber sprechen, wie unser Gehirn funktioniert. Und in der Folge mit Dr. Julia Freudenberg könnt ihr mal hören, wie die KI funktioniert. Du beginnst ja dein Kapitel Ursprung oder mit dem Kapitel Ursprung, das Leben macht sich auf dem Weg. Warum muss man beim Gehirn so weit zurückgehen, um den Menschen heute zu verstehen?
Weil, wie ich auch in dem Buch ausführe, alles das, was uns heute ausmacht und was unser Gehirn zu leisten imstande ist, ist ein Echo all dessen, was vorher schon da war. Das heißt also, das Leben, die Evolution, ist ein Prozess, der relativ konservativ ist. Was bedeutet, dass die Dinge, die sich etabliert haben, die sich bewährt haben, die werden auch beibehalten. Also Beispiel, die Grundlage unseres Nervensystems, das sind einfach Zellen, die in der Lage sind, Erregungen zu bilden, also Aktion, also Ladungen, wenn man so möchte, Aktionspotenziale auszuformen. Und die Grundlage dafür sind kleine Kanäle, kleine Ionenkanäle, Natriumkanäle genau genommen. Und die entstanden vor 700 Millionen Jahren. Also die Grundlage dessen, was wir heute sind, die Grundlage unseres Nervensystems, seine Grundbausteine entstanden vor 700 Millionen Jahren und haben sich dann weiterentwickelt. Alles, was aber sich dabei einigermaßen gut bewährt hat, wurde mitgenommen auf diese Reise. Und deshalb ist es wichtig, ein Stück weit zu verstehen, wo wir herkommen, welchen langen Weg wir zurückgelegt haben. Und dieser lange Weg spiegelt sich eben auch im Aufbau und der Funktion unseres Gehirns wider. Und deshalb ist ein Blick nach hinten immer auch vorteilhaft, wenn man ihn dann nach vorne richten möchte.
Du beschreibst das Gehirn nicht als nüchternen Computer, sondern als Resonanzkörper. Was meinst du damit genau?
Wenn wir jetzt das Gehirn uns genauer anschauen, natürlich sehen wir dort Bausteine. Wir sehen also die Nervenzellen, die Synapsen, die Botenstoffe. Wir sehen ein System, das elektromagnetische Felder ausformt. Wir sehen etwas, was man natürlich auch als eine Maschine beschreiben könnte. Und doch ist es mehr, weil genau dieses Gehirn ja nicht nur mit der Welt wechselwirkt, sondern diese Welt auch in sich repräsentiert. Und wenn wir mit der Welt kommunizieren, sind wir auch tatsächlich Frequenzempfänger und gehen tatsächlich mit dieser Welt in Resonanz. Nehmen wir ein Beispiel dazu. Wenn wir beide uns unterhalten und ich dir jetzt einfach Fakten darbiete, Nervenzellen, Synapsen, Botenstoffe, was alles aufzähle, und man würde in diesem Moment unsere beiden Gehirne exakt abbilden in ihrer Funktionalität, in diesem Moment, würde ich dann eben berichten, du würdest zuhören und unsere Gehirne würden halt einfach verarbeiten, was es zu verarbeiten gibt. In dem Moment aber, wo ich anfange, meine Fakten in eine Geschichte zu kleiden, also ein Narrativ, wie es schön heißt, eine Geschichte mit einer Figur, einer Handlungsgestalt, mit einer Emotionalität, vielleicht sogar Hauptdarstellern, die sich bewegen durch die Geschichte, die also dich dann auch emotional berühren. In dem Moment, wo ich das tue, beginnen unsere Gehirne sich exakt zu synchronisieren im Takt. Exakt. Auf die Millisekunde. Also das heißt, es gibt da etwas, in diesem Falle wäre es eine zusammenhängende, sinnstiftende und sinnhafte Geschichte, die auch emotional dich berührt. In diesem Moment, wenn dieser Rahmen gegeben ist, beginnen sich unsere Gehirne exakt zu synchronisieren in ihrer Funktion. Beginnen in komplette Resonanz miteinander. Also da ist etwas, was sozusagen sich über das Maschinenhafte hinaushebt und was in der Lage ist, uns auf besondere Art zu verbinden. Und das ist etwas, was sehr, sehr besonders für unser Gehirn und für unser Menschsein ist.
Du hast so einen schönen Bapperl drauf, wie wir in Bayern sagen, von keinem, also Bapperl, so einen kleinen Aufkleber auf deinem Buch, blauer Aufkleber, wo sehr wertschätzend, wie man ihn auch kennt, draufsteht, Deutschlands Hirnerklärer Nummer 1, nämlich von Dr. Gunter Schmidt. Und Dr. Gunter Schmidt, den du ja sehr gut kennst und der ja auch hier schon mal zu Gast war, ist ja auch gerade ein Experte für Bewusstsein. Dein Kapitel Bewusstsein, die Evolution kommt zu sich, ist ja auch als Leseprobe frei verfügbar. Was macht Bewusstsein aus deiner Sicht zu einem der größten Rätsel der Wissenschaft?
Ja, zum einen, dass wir ganz viele Aspekte, die mit dem Bewusstsein zusammenhängen, schon fassen können, beschreiben können und doch aber Bewusstsein als Gesamtkunstwerk nicht wirklich fassen können. Das heißt also, das, was uns als Menschen so besonders macht, dass unser Dasein bestimmt, das ist etwas, das wir nicht leicht beschreiben können. Und das ist schon ein Faszinosum, dass wir auch nach 2.500 Jahren Philosophiegeschichte und jetzt auch 150 Jahren Hirnforschung, Psychologieforschung, uns dem zwar sehr genähert haben, aber immer noch von Modellen sprechen. Also ich würde es mal so versuchen zu beschreiben. Man kann es sich didaktisch vielleicht so vorstellen, dass wenn wir uns jetzt beobachten, also du schaust jetzt auf mich und du siehst jetzt da mein Gehirn, wie es in der Funktion sich bewegt und ich nun mich artikuliere und wir beide sind uns dessen gewahr, was gerade passiert. Dann könntest du, wenn du jetzt mein Gehirn beobachtest, könntest du drei Wirklichkeiten beschreiben. Die erste Wirklichkeit, die du beschreiben könntest, das ist die Hardware. Das heißt, du siehst meine Nervenzellen, du siehst die synaptischen Kontakte, die Netzwerke, du siehst die Botenstoffe, die zwischen den Nervenzellen hin und her huschen. Du siehst sozusagen das Equipment, das Stoffliche, die physikalische Wirklichkeit meines Gehirns. Das wäre eine Wirklichkeit, die du gut beobachten kannst, gut zur Darstellung bringen kannst. So, aber das reicht noch nicht. Wenn du genauer hinschaust, würdest du bemerken, dass diese Hardware von einer bestimmten Art und Weise funktioniert. Das heißt, du hast eine zweite Beschreibungsebene, man könnte sagen eine zweite Wirklichkeit. Und das ist das, was ich die musterbildenden Funktionen nenne. Das heißt, du siehst, dass diese Hardware sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegt. Dass also musterbildende Prozesse die sozusagen wie eine Software, das wäre dafür das Synonym, wie eine Software über die Hardware legt. Und diese musterbildenden Prozesse schaffen etwas, was bedeutsam ist, nämlich sie schaffen es, diese unvorstellbar vielen Netzwerke, Milliarden von Nervenzellen, die gleichzeitig feuern, diese musterbildenden Prozesse schaffen es, sie in eine Kohärenz zu bringen, in eine Stimmigkeit, dass sie sozusagen nicht gegeneinander wirken, dass sie sich zum Beispiel eben, wie vorhin beschrieben, im Takt synchronisieren und damit zu einer Stimmigkeit zusammengeführt werden. Das wäre die zweite Ebene, die zweite Wirklichkeit, die du beobachten kannst und die sozusagen mit der anderen verbunden ist und doch aber eine eigene Beschreibungsebene darstellt. Dann auf einmal geschieht etwas, das diese Magie erst vollendet. Nämlich, wenn auf dieser Hardware dann also ein ganz bestimmter musterbildender Prozess sich ereignet, dann beginne ich nicht nur die Welt wahrzunehmen, sondern ich nehme auch wahr, dass ich wahrnehme. Das heißt, es entsteht eine Art Wahrnehmung zweiter Ordnung. Ich erlebe mich und die Welt auf einer bewussten Ebene. Ich komme zu mir. Das ist das, was wir die phänomenologische Wirklichkeit nennen, das eigene Selbsterleben. Und das ist die dritte Wirklichkeit. Das heißt, wenn du mich also betrachtest, dann kannst du gleichsam drei Wirklichkeiten beschreiben, die sich hier zeitgleich ereignen, während ich spreche, mein Hirn funktioniert, meine Muster sich bilden und ich mir dessen auch gewahr bin. Und die sind aber nicht entkoppelt, die gehören zusammen. Aber es sind drei Beschreibungsebenen eines hochkomplexen Geschehens. Und das Bewusstsein hat zu tun, in meinen Augen, vor allem mit diesem musterbildenden Prozess und dann dem Erwachen des Selbst, dem Bewusstwerden des Systems. Das sind die beiden Elemente, die das Bewusstsein gleichsam kennzeichnen.
Ich glaube, du hast die Frage in Teilen schon beantwortet. Ich hatte mir nur aufgeschrieben, wie kommt die Welt in den Kopf? Du widmest ja der Wahrnehmung ein eigenes Kapitel. Warum ist das, was wir für Realität halten, in Wahrheit nur eine Konstruktion?
Weil unser Gehirn gar nicht in der Lage ist, diese Welt einfach wie in einer Fotografie zum Beispiel einfach abzubilden oder eins zu eins zu erfassen. Was wir haben, ist eine unvorstellbar bunte Reizwelt, die uns umgibt. Das heißt, wir haben elektromagnetische Wellen von Spektren, die wir erfassen können, für die wir Rezeptoren haben. Das wären 400 bis 780 Nanometer Wellenlänge. Aber darüber hinaus gibt es noch andere Wellenlängen, nur für die haben wir keine Rezeptoren. Wir hören die Welt. Das heißt, alle Frequenzen, Schwingungen der Luft zwischen 16 Hertz und 16.000 Hertz erfassen wir, weil wir dafür Sinneszellen haben. Aber alles drunter und alles drüber erfassen wir nicht. Also wir haben bei allen Stimuli, die uns erreichen, immer nur für einen ganz bestimmten Auszug Rezeptoren oder Sinneszellen, die in der Lage sind, darauf zu reagieren, das also zu sensibel aufzunehmen. Aber sehr, sehr vieles darüber hinaus ist da draußen in der Welt, aber wir haben dafür keine Sinnessysteme. Und deshalb kann schon unser Gehirn von daher schon nur einen kleinen Ausschnitt der Welt überhaupt erfassen. Für das andere gibt es keine Rezeptoren. Aber wenn diese Reize nun kommen, dann kommen sie ja rauschhaft gleichsam in das Gehirn hinein. Das Gehirn bekommt 11 Millionen Bits Information pro Sekunde. Bewusst verarbeiten können wir aber nur maximal 100 Bits. Eine Riesendiskrepanz. Also muss das Gehirn erstmal diese wahnsinnige Reizflut ordnen. Das Gehirn muss unterscheiden, was ist Reiz, was ist Stimulus, was ist Rauschen. Es gibt ja auch viel Rauschen da draußen in der Welt. Und dann muss es strukturieren, ordnen, dann muss es bewerten, dann muss es selektieren. Und dann bleiben von den 11 Millionen Bits maximal 100 über, die zu Bewusstsein gelangen können. Also damit sehen wir schon, wie selektiv sich das Gehirn in der Welt bewegt. Und es vermag eben nicht diese Welt eins zu eins abzubilden, denn Danny, du musst dir vorstellen, was erreicht denn das Gehirn? Also als Beispiel, Luftschwingung erreicht das Innenohr. Aber vom Innenohr zum Gehirn haben wir nur elektrische Potenziale. Elektromagnetische Wellen erreichen die Retina, die Netzhaut. Aber von der Netzhaut zum Gehirn gehen nur elektrische Erregungen. Von der Haut 900 Millionen Rezeptoren haben wir nur im Tastsystem. Aber von der Haut, vom Tastrezeptor, geht was zum Gehirn? Einfach nur elektrische Erregung. Das heißt, die eigentlichen Reize der Welt, die erreichen das Gehirn überhaupt nicht. Denn schon von der Peripherie werden diese Reize von den Rezeptoren übersetzt in elektrische Impulse. Das Gehirn empfängt einfach nur elektrische Impulse. Und das ist auch schon ein Gedanke, glaube ich, der vielen nicht so bewusst ist, dass unser Gehirn mit den Reizen der Außenwelt, die wir bewusst erleben, überhaupt nicht direkt in Verbindung steht. Sie werden immer schon vorher übersetzt in die einzige Sprache, die das Gehirn versteht. Elektrische Erregungsimpulse. Und also das Gehirn sitzt gleichsam im Dunkel, bekommt also nur diese eine Sprache und muss aus diesen elektrischen Impulsen rekonstruieren, was war der Anlass für diesen Impuls, den ich erhalten habe. Es muss gleichsam rekonstruieren, was das gewesen sein könnte. Und in Jahrmilliarden und Jahrmillionen haben sich die Nervenzellen sozusagen ein Bild dieser Welt gemacht da draußen. Sie haben ein Bild konstruiert und das weitergereicht, je nach Spezies mit verschiedenen Rezeptoren und verschiedenen Konzepten. Unsere Vorfahren haben dann irgendwann eben das Vermögen gehabt, diese Welt zu rekonstruieren, aber auch eben nur als wenn man so möchte, als ein Konstrukt dessen, wie es da draußen wahrscheinlich aussieht. Und das wurde über die Evolution hinweg immer wieder weitergegeben. Also das heißt, wir können nur mittels des Gehirns rekonstruieren, was mit größter Wahrscheinlichkeit die Ursache ist für die Reize, die uns da erreichen. Aber das Ganze wird jetzt nochmal etwas verzerrt dadurch, dass das Gehirn, wenn es so die Reize empfangen würde, sie gar nicht verarbeiten könnte, weil es hätte gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel zwischen Reiz und Rauschen zu unterscheiden. Es wäre überfordert. Also macht das Gehirn was? Aus der gesamten Erfahrung baut das Gehirn ein Bild, ein Modell der Welt auf, in sich. Und übrigens auch ein Modell seiner selbst. Also wir haben alle in unserem Gehirn ein Selbstmodell und ein Weltmodell. Und nun das Spannende. Auf Grundlage dieses Weltmodells und des Selbstmodells baut das Gehirn in jeder Millisekunde eine Hypothese darüber auf, was gleich geschehen wird. Das heißt, unser Gehirn ist ein Vorhersagegenerator. Und das ist jetzt die Chance, denn nun kommen die Reize von außen und mit der Vorhersage werden die beiden dann gematcht. Reiz und Vorhersage werden gematcht und das macht es dem Gehirn möglich, eine Struktur schon mal zu erahnen, zu selektieren, Prioritäten zu setzen und überhaupt erst den Wahrnehmungsinhalt dann erst daraus zu konstruieren. Also was wir wahrnehmen, ist mitnichten nur das Wiedergeben der Reize der Außenwelt. Es ist eine Art Matching-Prozess, eine Art Kompromiss zwischen Vorhersage und den Reizen. Und daraus wird dann quasi errechnet und sozusagen konstruiert, was mit größter Wahrscheinlichkeit Ursache für diese Reize war. Und das macht die Welt natürlich für uns relativ subjektiv, weil ja diese Vorhersagen, die unser Gehirn trifft, sie ruhen ja auf den Modellen der Welt und den Modellen meiner selbst, also damit auch auf meinen Vorerfahrungen. Und somit prägen meine Vorerfahrungen unwahrscheinlich stark auch meine Wahrnehmungen.
Und ich glaube, das wäre jetzt vielleicht nochmal spannend aus deinem Erfahrungsbereich der Psychotherapie. Was macht diese Wahrheit, dieses Selbstbild der Vergangenheit, diese Erfahrungen mit unserer Gegenwart? Also wann sind sie quasi schädlich für uns?
Sie sind dann problematisch, wenn ich merke, wow, das, was ich als Vorhersage aufgebaut habe, passt überhaupt nicht zu den Reizen, die mich gerade erreichen. Dieses Matching gelingt nicht. Man spricht dann von einem Vorhersagefehler, einem Prediction Error. Und das ist etwas, das evolutionär wirklich Sinn macht. Weil evolutionär betrachtet, sagt die Evolution zu mir nun, hey Damir, achte auf deine Modelle. Deine Vorhersagefehler machen es wahrscheinlich, dass deine Modelle die Welt da draußen nicht adäquat abbilden. Also es könnte sein, dass du dein Modell erweitern musst, adaptieren musst, verändern musst. Also ist der Vorhersagefehler, der zunächst mal auch für uns verunsichernd sein kann, eigentlich etwas Positives, nämlich die Evolution lädt uns zum Weiterentwickeln unserer Modelle ein. Und nun kommt das Dilemma. Denn das Modell, das weiterentwickelt werden möchte, weil das ist Teil der Evolution, ist aber zugleich auch etwas, was uns stabilisiert. Ein Selbstmodell, was in mir sich aufgebaut hat, gibt mir ja auch Halt und Sicherheit. Und nun diese Ambivalenz. Ich habe Vorhersagefehler, die sich regelmäßig wiederholen. Das macht unsicher. Und diese Unsicherheit will mich ja aktivieren. Nun, aber mein Modell zu hinterfragen, mein Selbst- und Weltmodell, verursacht ebenfalls Unsicherheit. Und das muss ich nun quasi aushalten. Und für viele Menschen ist aber diese Belastung, also das Aushalten des Hinterfragens der eigenen Selbst- und Weltmodelle, zu bedrohlich. Und dann halten sie an ihren Selbst- und Weltmodellen fest, um sich nicht weiter zu destabilisieren, was aber dazu führt, dass sie immer häufiger Vorhersagefehler haben werden, die ja auch verunsichern. Und so wird dann versucht, erstmal durch Selektion, durch Umbewertung der Reize, durch Ausblenden der Störreize, durch Ausblenden der Reize, die mein Modell hinterfragen. Und das wird dann quasi versucht, so versucht der Mensch dann gleichsam seine Modelle stabil zu halten und damit sich selbst stabil zu halten. Das klappt auch eine Zeit ganz gut. Aber irgendwann wird die Unsicherheit durch die Vorhersagefehler immer größer, weil die Welt da draußen verändert sich ja nicht nur, weil ich sie selektiv wahrnehme. Also werden wir uns irgendwann dann doch diesen Selbst- und Weltmodellen stellen müssen. Und Psychotherapie ist ein sehr guter Weg, Menschen dabei zu unterstützen, diesen Mut aufzubringen, die Selbst- und Weltmodelle zu hinterfragen und zu erweitern, um mit der Welt besser und für sie selbst zufriedenstellender umgehen zu können.
Mega spannend. Ich hatte vor ein paar Folgen, in Folge 266, den Spiegel-Bestseller-Autor Reinhard K. Sprenger hier, der sehr erfolgreich geworden ist mit seinem Buch Mythos Motivation. Und ich erlebe immer wieder, dass das Thema Motivation gerade für Führungskräfte ein ganz großes Thema ist und habe das auch diese Woche wieder ein Seminar zu gemacht beim Fallschirmjägerregiment 26 zum Thema Motivation und Demotivation. Du hast auch dem ein eigenes Kapitel gewidmet, das heißt Bedürfnis, Motivation und Emotion. Und du fragst, was treibt uns an? Was sind denn die drei Antriebe, die wir im Alltag am häufigsten verkennen?
Dieses Kapitel baue ich ebenfalls evolutionsbiologisch auf. Und hier kann man sagen, werden seit schon Jahrzehnten vier Grundbedürfnisse oder auch Grundmotivationen des Menschen benannt, die uns alle mehr oder weniger auszeichnen. Das heißt, wir tragen alle in uns ein Motivationssystem, das für Sicherheit sorgen möchte. Und diese Sicherheit kann man nochmal zweiteilen. Einmal die Sicherheit im Kontext anderer Menschen, also Bindung, Nähe. Das ist eine Grundmotivation von uns Menschen, dass wir nach Bindung und Nähe suchen. Wie gesagt, bei jedem Menschen mit einem anderen Ausschlag. Der zweite Sicherheitsaspekt betrifft den Kontext. Da geht es auch um Struktur, um Ordnung, die uns umgibt. Oder anders gesagt, Es ist die Motivation, nicht dem Chaos anheimzufallen. Aber diese Motivationsstärken oder diese Ausrichtungen, die kann man nicht endlos überdehnen, weil als Beispiel, Sicherheit ist etwas Schönes. Ist aber die Sicherheit gegeben, ist sie sehr, sehr ausgeformt, dann wird daraus Langeweile. Deshalb braucht es auch ein Bedürfnis, eine Motivation hin zur, sagen wir, zur Neugier, zum Entdecken der Welt, zur auch ein Stück weit zum Abenteuer, zum Entdecken des Neuen und auch zu Rausch und Begierden und zur Lust. Auch diese Kraft ist in uns. Das wäre die dritte Motivation. Wenn man so möchte, so ein bisschen der Antagonismus zur Sicherheit, das, was uns dann quasi in die Welt hinaustreibt. Und die vierte Grundmotivation, das ist die Motivation, in dieser Welt auch etwas bewegen zu können, gestalten zu können. Das ist sozusagen das Streben und die Motivation zur Autonomie und zum Selbstwert hin. Wir möchten also nicht nur in der Welt sein, wir möchten auch in der Welt gelten. Als soziale Wesen, glaube ich, kann man das sehr gut nachvollziehen. So, und diese vier Grundmotivationen tragen wir alle in uns. Es sind, manche Autoren sprechen auch von Grundbedürfnissen. Und nur sind sie bei jedem Menschen nun unterschiedlich stark ausgeprägt in ihrer, sagen wir mal, Melodie. Also wo der eine vielleicht den Ausschlag stärker in der Nähe hat, hat ein anderer Mensch den Ausschlag stärker in der Neugier, im Antrieb. Derjenige, der eher die Ordnung, die Struktur sucht, wird eben dann nicht so stark vielleicht sein in der Autonomie. Also so haben wir eben verschiedene Ausbuchtungen dieser vier Strebungen. Und das Ziel des Lebens ist es eigentlich, oder anders formuliert, Gesundheit könnte man definieren als ein Zustand, wo diese vier Grundmotivationen und Grundbedürfnisse zum einen gelebt werden können, zugleich aber in einer Balance sich bewegen, also wo nicht eine dieser Strebungen zu dominant wird, zu lebensbestimmend wird und dann ein Leiden beginnt, weil die anderen dann entweder gleichsam unterjocht werden oder eben nicht zur Geltung kommen. Umgekehrt kann das Ganze auch geschehen, wenn ein Bedürfnis oder überhaupt nicht erfüllt werden kann. Das heißt also, Gesundheit wäre ein Zustand einer gewissen Form von Balance, sowohl innerhalb der Bedürfnisse, im Sinne von nach unten und nach oben, zu wenig nicht erfüllt, ist schmerzhaft, kann verletzend sein, kann leidverursachend sein, aber eine überstarke Ausprägung, genauso, die würde dann eben das Ganze zu sehr dominieren. Also dann wird statt die Nähe zu wünschen und die Bindung und die Sicherheit kann dann zu einer depressiven Verstimmung werden. Der Wunsch nach Struktur und Ordnung kann dann zu einer Zwänglichkeit werden. Der Wunsch nach Neugier und Neuem kann dann zum Sensation-Seeking oder bis zur Sucht auch führen. Und das Streben nach Autonomie und Selbstwert kann in Narzissmus und Machtgier münden. Immer dann, wenn dieser jeweilige Kraft zu stark ausgeprägt ist. Balance ist und Kohärenz, Stimmigkeit ist sozusagen das magische Wort, um hier sozusagen einen psychisch gesunden Zustand anzustreben.
Ich versuche es mal für mich und für die Zuhörer zu übersetzen in eine Metapher, denn ich sehe dann, glaube ich, nicht die fixierte Waage des Gleichgewichts, sondern mehr so eine Pendel, so ein Schaukel. Ich versuche es mal für mich zu übersetzen mit du hast ja auch dieses Riemann-Thomann-Modell mit Bindung und Nähe. Das heißt, ich bin gerne 3 Tage die Woche unterwegs, das heißt so wie diese Woche, die Mido, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf Seminar und dann freue ich mich auf zu Hause und wenn ich lange Homeoffice hatte, freue ich mich auch wieder weg. Das heißt, bei mir ist das wie so ein Pendel. Wenn ich zu lange weg bin, kriege ich Heimweh. Wenn ich zu lange zu Hause bin, habe ich das Fernweh. Kann man das so ein bisschen so beschreiben, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse immer wieder neu verhandelt, immer neu austariert oder einfach wippen müssen?
Absolut. Ich glaube, dass wir hier einen Gedanken, der verbreitet ist, dem müssen wir hier widersprechen. Nämlich die Vorstellung, es gäbe sowas wie einen Idealzustand. Den kann es nicht geben, weil dafür sind die Bedürfnisse ja auch zu unterschiedlich. Also bedarf es automatisch einer gewissen Grunddynamik, damit die auch alle gleichsam in entsprechender Form Erfüllung finden können. Wir alle tragen in uns den Wunsch nach Sicherheit. Aber wir würden erstarren in der Sicherheit, hätten wir nicht die Neugier als Gegenkraft. Wenn du deine Seminare nicht hättest, hättest du den Genuss zu Hause, aber nur eine Zeit lang. Und dann würdest du irgendwann merken, da fehlt etwas. Und diese Balance gilt es immer wieder neu einzustellen. In verschiedenen Lebensphasen, in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Bezügen. Und diese Vorstellung, die viele Menschen vielleicht haben, nehmen wir als Beispiel, ich bin jetzt in dem Neugierfeld und finde da etwas befriedigt. Es ist schön, ich werde belohnt, es ist toll. Ich habe etwas Neues entdeckt und bin wie rauschhaft beseelt und es ist ein wundervoller Zustand. Diesen können wir nicht auf Dauer aufrechterhalten. Das ist eine Illusion. Wieso? Weil das Belohnungssystem, das sich eben noch gefreut hat über diese neue Entdeckung, das adaptiert. Und das, was noch gestern rauschhaft mich belohnt hat, ist heute nett und morgen schon vielleicht Normalität. Und indem es Normalität wird, hat es nicht mehr den Reiz, um mein System nochmal hochzupushen, eben weil das System der Belohnung sich adaptiert an den Zustand. Und so kann auch ein ewiger Glückszustand nicht in diesem Momentum verharren. Auch er kippt irgendwann, oder wie Freud es ausgedrückt hat, auch das größte Glück stirbt am Ende an sich selbst.
Ich lasse es gehört, das ist so schön. Ich hab letztens ein wenig Ärger gekriegt in einem Seminar bei einer größeren Firma, bei der ich berate und coache und Seminare gebe. Und zwar habe ich dort gesagt, mit anderen Worten, das, was du gesagt hast, ich habe mich da auf Gerhard Roth damals bezogen, der mal so einen tollen Kurs gemacht hat, der gesagt hat, okay, gerade bei den finanziellen Anreizen kann man halt messen, dass so durch extrinsische Motivation, das heißt, ich kriege dieses Jahr eine Prämie von 6.000 Euro, ich freue mich riesig, nächstes Jahr kriege ich die wieder, ich freue mich nur noch halb so stark und im dritten Jahr, sagt er, ist es quasi schon Erwartungshaltung, das heißt, es gibt nur noch einen Schmerz, wenn es das nicht mehr gibt, aber es gibt keine Freude mehr. Das, was du gerade gesagt hast, was kann man damit für das Thema Motivation oder extrinsische Motivation Führungskräften mitgeben? Was braucht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, an Motivation? Braucht sie immer einen Wechsel? Braucht sie Sicherheit? Mhm. Was gibt es da etwas mit, was wir mitgeben können?
Ja, also zum einen ist es wichtig, dass wir, ich würde zwei Dinge anführen an der Stelle. Zum einen erlaube mir, dass ich bei den Motivationssystemen noch ein Ergänzendes hinzufüge. Denn speziell, wenn wir über Belohnung sprechen und das Belohnungssystem, müssen wir zwei verschiedene Formen in unserem Gehirn unterscheiden. Es erfolgt selten, weil das eine davon so bekannt ist und so gut intuitiv nachvollziehbar ist, dass das zweite eigentlich immer so unter den Tisch fällt. Ich beschreibe mal das erste. Das werden die meisten, die uns gerade zuhören, sehr wohl kennen. Nämlich dieser berühmte Antrieb, der mir sagt, mach das, geh dahin, dann schaffst du es. Dann gibt es mehr Gehalt, dann gibt es eine Beförderung, dann gibt es Lob von Kollegen und den Chefs. Das ist das berühmte dopaminerge Wanting System. Und das ist das, was uns antreibt, was uns Dynamik gibt. Dopamin selbst ist nicht der Belohnungsstoff, Dopamin selbst ist der Stoff, der die Belohnung verheißt. Der sagt, ja, komm, mach das. Und wenn du schaffst, dann kommt es und dann wirst du belohnt. Und die Belohnung selbst sind dann körpereigenes Morphium, was dann wirksam wird. Also das System kennen alle. Ist wichtig, ist ein wesentlicher Teil unseres inneren Antriebs. Spannend ist aber, dass wir ein zweites System in uns besitzen, was weniger bekannt ist. Und das heißt entsprechend das Non-Wanting-System. Und das wird nicht vom Dopamin angetrieben, sondern das arbeitet viel stärker mit Oxytocin, mit Serotonin, mit Endokannabinoiden, also mit Botenstoffen im Gehirn, die eher eine beruhigende, harmonisierende Wirkung haben. Und jetzt ist die Frage, was ist der Antrieb dieses zweiten Systems? Und das ist die Frage, wie ist es hier, wo ich bin? Und wie sinnhaft ist mein Sein hier im Hier und Jetzt? Also das heißt, bin ich in dieser Welt verwurzelt, in der ich mich bewege? Bin ich in ihr beheimatet? Und ganz wichtig, bin ich dabei auch in mir selbst beheimatet? Fühle ich mich selbst wohl in dieser Welt und in mir selbst? Wo möchte ich mich anbinden? Wo möchte ich Vertrauen schenken? Wo möchte ich dazugehören? Wo möchte ich auch Respekt finden, Anerkennung finden? Und wo möchte ich aber auch Verantwortung übernehmen? Wo macht es für mich selbst Sinn zu sein? Wo ist die Welt für mich bedeutsam? Und wo bin ich in dieser Welt bedeutsam? Das sind die Fragen des zweiten Systems. Und wenn man das jetzt ein bisschen auf die Lebensspanne auslegen möchte, dann wäre das zweite System etwas, das so, sagen wir mal so, mit 30 anfängt, sich immer mehr zu etablieren. Und je älter wir werden, desto wichtiger wird es. Und die beiden Systeme sind immer allgegenwärtig, nur haben sie in verschiedenen Lebensphasen gewisse Schwerpunkte. Dass die Pubertät ist der Höhepunkt des Wanting-Systems. Da haben wir den Ausschlag bis zum Wahnsinn, wenn man so möchte. Was aber naturgewollt ist, weil die Menschen sollen ja auch da in die Welt streben und ihr eigenes Ding machen. Aber das zweite System, und das ist, glaube ich, auf deine Frage bezogen so wichtig, nämlich nicht nur, was treibt uns an, das wäre Wanting, sondern immer die Frage, was macht für mich Sinn? Was ist für mich bedeutsam? Und damit nehme ich erst das Non-Wanting-System auch noch mit. Und diese beiden darf man nicht auseinanderdividieren. Wir leben in einer Welt rein von der medialen Einbettung, die wir tagtäglich vorfinden, leben wir in einer leicht manischen Welt. Also das heißt, der neue Reiz, der neue Kick, das muss noch erreicht werden, das muss noch geschafft werden. Wenn du das machst, dann bist du erst richtig gut. Immer diese kleine Stimme im Ohr, die immer sagt, das Gras ist noch viel saftiger auf der anderen Seite des Flusses. Also beweg dich. Wie viele Follower hast du? Wie viele Daumen hoch hast du bekommen heute? Ah, nur 1000. Das reicht nicht. Das ist eine leicht manische Welt, die uns immer wieder das Signal sendet, du bist noch nicht gut genug und mach dich auf den Weg. Das Non-Wanting fragt aber, hey, langsam, wieso kann es für mich Sinn machen, auf dieser Seite des Flusses zu verweilen? Wieso kann es für mich Sinn machen, genau diese Aufgabe zu erfüllen? Wieso kann es für mich Sinn machen, genau jetzt zu sagen, für diesen Moment bin ich gut und gut genug? Und spannend ist, dass je stärker das Non-Wanting sich im Laufe des Lebens ausprägt, desto zufriedener sind Menschen. Jemand, der mit 60 noch versucht, mit Aktivitäten eines 15-Jährigen zu punkten, da kann man sagen, hat das Wanting-System das Ruder völlig übernommen und das Non-Wanting hat sich noch nicht etabliert. Weil ich da quasi Mechanismen der Jugend mit Gewalt umsetzen möchte und nicht ankommen kann bei mir selbst. Und das ist etwas, das zum Leben gehört. Beide sind bedeutsam, beide möchten gelebt werden, aber eben beide. Und in deinem Falle, wenn ich jetzt frage, wie möchte ich Menschen motivieren, dann muss ich mir die Mühe machen, auch bei jedem Einzelnen übrigens. Weil die Motivlage ist eben, wie wir es vorhin festgestellt haben, bei jedem ein wenig anders. Und was den einen Menschen belohnt, kann den anderen vielleicht auch langweilen oder ihn gar nicht tangieren. Also ich muss danach fragen, was macht für dich Sinn? Was ist für dich bedeutsam? Was macht es, wenn du irgendwo hinstrebst? Weshalb? Was erhoffst du dir dort? Deshalb ist es bedeutsam für dich, dorthin zu kommen. Nur wenn wir uns dessen darüber im Klaren sind, werden wir auch effiziente Mechanismen umsetzen und auch aus uns selbst heraus aktivieren, weil wir dann für uns selbst die Sinnhaftigkeit dieses Tuns erleben.
Stark. Ich versuche es gerade alles mal ein bisschen zu sortieren, weil es natürlich total spannend ist, für Führungskräfte zu überlegen, okay, was ist extrinsische Motivation, was muss ich alles machen? Aber es ist halt eine ganzheitliche Betrachtung und es ist eine individuelle Betrachtung. Wie hängen denn Bedürfnisse, Emotionen und unsere Entscheidungen im Gehirn konkret zusammen? Und warum scheitern gute Vorsätze so oft an dieser Verdrahtung?
Wenn wir uns das Modell nochmal vor Augen führen, mit diesen Grundbedürfnissen, Grundmotivationslagen des Menschen. Sicherheit durch Nähe und Bindung, Sicherheit durch Struktur und Ordnung, Neugier, Abenteuerlust, Entdeckungslust und Autonomie und Selbstwert. Das sind evolutionär gewachsene Grundbedürfnisse und Grundmotivationen des Menschen. Emotionen verweisen uns darauf, ob diese eine Erfüllung gefunden haben oder auch nicht. Also Beispiel, wenn ich jemand bin, der das Bedürfnis nach Ordnung und Struktur in sich sehr ausgeprägt hat, den das Chaos ängstigt, da habe ich es jetzt schon verraten, ängstigt. Wieso? Weil Angst kann genau das die Emotion sein, die darauf verweist, dass mir meine Ordnung und Struktur fehlt. Ein Mensch, für den Ordnung und Struktur in der Welt bedeutsam ist, wird in einer Welt, die strukturlos geworden ist, die ihre Ordnung verloren hat, kann Angst ein Ergebnis dessen sein, weil die Angst verweist darauf, dass ich jetzt gerade ein elementares Bedürfnis nicht befriedigt bekomme. Das heißt also, Emotionen zeigen uns, ob eines dieser Grundmotivationen befriedigt wurde oder nicht. Wenn jemand Nähe und Sicherheit braucht in der Bindung zu Menschen, wenn so ein Mensch alleingelassen wird, wenn so ein Mensch niemanden findet, wo er Andockstellen ausbauen kann, dann kommt Einsamkeit, dann kommt Not und auch hier kommt die Angst. Als Emotionen, die darauf verweisen, die dem System sagen, hier ist ein Problem, hier ist ein elementares Bedürfnis nicht befriedigt. Mein Bedürfnis nach, und wird es aber befriedigt, dann erlebe ich Freude, dann erlebe ich Harmonie, eine Facette von Liebe, Zugehörigkeit. Diese Emotionen verweisen auf die Befriedigung dieser wichtigen Motivation. Autonomie, ganz wichtig. Wir alle wollen einen Wert in dieser Welt haben. Wir alle möchten bedeutsam genug sein in dieser Welt, um auch eben wirken zu können, um einen Wert für andere Menschen auch zu besitzen, aber auch um auch Macht zu haben. Alle Menschen möchten auch ein Stück Macht in ihren Händen tragen, weil nur dann kann ich ja auch wirksam werden in der Welt. Aber jetzt habe ich eine Umgebung, die mich nicht respektiert, die mich nicht würdigt, die mich nicht ernst nimmt. Und das heißt, dieses elementare Bedürfnis wird verletzt. Was empfinde ich? Wut, Enttäuschung, Zorn, vielleicht so ein Gefühl wie, dass ich keine Wertigkeit in mir selbst auch erlebe mehr. Also auch hier wieder verweist die Emotion darauf und sagt dem System, hier ist ein Problem, hier liegt die Verletzung eines elementaren Grundbedürfnisses vor. Also Emotionen ist ein weites Feld, aber eine ihrer wichtigen Bedeutungen ist es, Dinge zu bewerten, Dingen eine Wertigkeit zu geben und darauf hinzuweisen, was ist erfüllt und was ist verletzt und worauf gilt es zu reagieren, was gilt es zu bearbeiten. Emotionen sind die Ergebnisse einer Bewertung von Aspekten, von Situationen, von Reizen. Sie evaluieren gleichsam den Wert der Dinge, die Bedeutsamkeit, die Neuigkeit oder auch die Gefahr, die hinter ihnen sich vielleicht verbirgt. Das wäre so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen diesen Jetzt haben wir nun aber, du hast vorhin schon den wunderbaren Gerhard Roth erwähnt. Der hat ja ein wunderschönes Hirnmodell der Persönlichkeit aufgebaut, mit dem ich auch sehr gerne arbeite, dieses Vier-Ebenen-Modell. Und das Vier-Ebenen-Modell weist drei limbisch-emotionale Ebenen auf, vom Hirnstamm über die mittlere Ebene, dann so mit Amygdala, Hippocampus, Basalkernen, diese Ebene der emotionalen Konditionierung. Dann die dritte Ebene, das ist die Ebene des limbischen Kortex, der Großhirnrinde, die auch limbisch bewusste Anteile hat. Das wäre die Ebene des Gefühlserlebens auf der dritten Schicht. Und die vierte wäre oben die neokortikale, die sprachlich-kognitive Ebene. Und natürlich sind diese Ebenen didaktische Konstrukte. Das Gehirn ist immer ein Ganzes natürlich. Aber es hilft so ein wenig zuzuordnen, auf welcher Ebene welche Funktionen zumindest sehr stark repräsentiert sind. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was wollen wir erreichen, was wollen wir tun, dann haben wir diese obere vierte sprachlich-kognitive Ebene. Die ist sehr leicht anzapfbar, die ist sehr munter, die ist da, die ist bewusst, die kann sich sprachlich ausdrücken. Es gibt nur ein Problem. Bei der Frage, ob ich das, was ich auf dieser vierten Ebene plane, auch wirklich umsetze, da hat sie nur eine Art Beraterfunktion. Und das ist das Spannende, dass die Ebene, die uns am leichtesten zugänglich ist, weil sie sprachlich erklärbar ist, weil sie dem Bewusstsein sehr nahe liegt, dass sie aber bei der Frage, ob ich meine Gedanken oder Pläne auch wirklich umsetze, da hat sie gar nicht diese Macht, die wir aber so erleben. Denn die tieferen Ebenen, die limbischen, sie geben ja erst den Selbstbezug. Sie stellen den Selbstbezug her und fragen, welche Bedeutung hat das für mich? Was kann ich dann erwarten auf der emotionalen Ebene? Und inwieweit ist dieser Plan stimmig mit meinen tiefen eigenen Bedürfnissen, Erfahrungen und Sehnsüchten? Das heißt also, oft ist es so, dass die vierte Ebene oben sprachlich-kognitiv nur das formuliert, was die unteren schon längst entschieden haben, nämlich im Kontext eines bestimmten Erfahrungsschatzes, bestimmter emotionaler Prägungen und bestimmter Bedürfnisse und Sehnsüchte, wird der Impuls dort gleichsam schon in Gang gesetzt und oben wird dann erklärt, weshalb ich jetzt tue, was ich tue. Also das heißt, will ich das, was ich plane, auch wirklich umsetzen, muss ich für mich klären, ob dieser Plan im Lichte meiner emotionalen Vorerfahrungen, im Lichte meiner eigenen Bedeutungszusammenhänge, im Lichte meines emotionalen Selbstbildes wirklich Bedeutung für mich besitzt, wirklich Sinn für mich macht. Und wenn ich das nicht abchecke, dann kann ich oben alles Mögliche planen. Aber ich werde es nicht umsetzen, weil dafür dann die Energie, die Ernsthaftigkeit, die Nachhaltigkeit, die Kraft, die Energie wird nicht zur Verfügung gestellt. Weil die braucht genau diesen emotionalen Antrieb des Sinnhaften, des Bedeutungshaften für mich. Für mich.
Ja, es hat gerade sehr, sehr mir resoniert. Ich habe mir gleich das in die Adaption oder die Umsetzung für mich gebracht und habe das gerade versucht zuzuordnen. Ich habe ja seit Zeit meines Lebens einfach nur das Thema Adipositas und seit gestern faste ich und ich habe überlegt, was hat es jetzt wieder dazu gebracht, dass ich jetzt sage, okay, es ist wieder ein Limit erreicht und wie gesagt, ich war jetzt 3 Tage in einem sehr, sehr schönen Hotel mit exzellenter Küche, mit sehr, sehr fitten Kameraden, die alle deutlich fitter waren als ich und ich habe in 3 Wochen wieder einen Termin bei denen und dann weiß ich, okay, dieses Bedürfnis vielleicht der Zugehörigkeit, des stimmigen Seins, der sportlichen Figur ist da so stark, dass ich plötzlich, gar nicht so bewusst, sondern mehr so aus einer emotionalen heraus hat, okay, seit gestern faste ich und jetzt musst du wieder runter. Aber ohne das Rationale habe ich letztes Jahr schon gemacht bei einem Seminar, wo ich mir Ziele gesetzt habe und ich hatte 0 Antrieb. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mir das aufgeschrieben und es ist überhaupt nichts passiert. Vor Weihnachten auch nicht strategisch klug, aber ich glaube, das ist vielleicht
ein wunderschönes Beispiel, Daniel. Weil, weshalb? In dir ist ein Selbstmodell, haben wir vorhin schon festgestellt. Und dein Selbstmodell hat ja auch wie soll ich sagen, Selbstattribuierungen, das heißt also Selbstbewertungen. Das heißt, es gibt bestimmte, sagen wir mal, Attribute, die dir in deinem Selbstmodell bedeutsam sind. Das heißt, du möchtest in einem Selbstmodell jemand sein, der auch körperlich fit ist, der auch körperlich mithalten kann, der auch körperlich, sagen wir mal, eine gute Figur macht im weitesten Sinne. Das ist für dich bedeutsam. Und in dem Moment, wo du ein Grad der Körperlichkeit erreichst, wo dieses für dich emotional wichtige Motiv sehr verletzt wird, dann erwächst daraus der Antrieb, nein, es ist mir wichtig und ich werde jetzt alles tun die nächsten 3 Wochen, um da meinem Selbstbild auch zu genügen und auch nach außen zu adressieren, hier steht ein fitter Mensch.
Ja. Schön einfach mal das Modell in die Praxis getragen. Wo kommt es plötzlich her, dass etwas, was sonst so schwer scheint, plötzlich überhaupt kein Thema ist? Du sprichst von Persönlichkeit als biologischer Landkarte. Mhm. Was verändert sich, wenn wir Persönlichkeit biologisch statt nur psychologisch denken?
Jede Veränderung ist immer eine psychobiologische. Das heißt, kein Mensch kann sich psychologisch verändern, ohne es gleichzeitig auch in seiner Hardware, in seiner Funktionalität sich ebenfalls Dinge verändert hätten. Das heißt, ich mache neue Erfahrungen oder ich bewerte Dinge anders. Dann muss ich auch die Architektur in meinem Gehirn mitwandeln, die ja genau diese Erfahrungen, diese Bewertungen repräsentieren. Also es ist immer eine psychobiologische Veränderung, die wir vollziehen. Und das kann man ja auch wunderschön zeigen. Also man hat noch vor 20, 25 Jahren gedacht, wenn man eine Psychotherapie macht zum Beispiel, dann verändern sich nur in Gänsefüßchen nur die psychische Ebene. Bis mir dann mit wundervollen Studien gezeigt werden konnte, wie sich die Morphologie des Gehirns verändert durch Psychotherapie. Also nehmen wir ein Beispiel, wenn jemand durch Psychotherapie sich auf einmal sehr viel harmonischer erlebt, weniger erregt, weniger stressempfindlich, dann ist es ja erstmal eine psychologische Ebene, in der der Mensch sich so erlebt. Im Gehirn kann man aber wunderschön zeigen, dass ganz bestimmte Serotoninrezeptoren, 5-HT1A werden sie genannt, dass die zunehmen. Und weshalb ist das bedeutsam für dieses Harmonieempfinden? Genau dieser Rezeptor ist sehr weit verbreitet in den limbischen Zentren. Und wenn der Rezeptor zunimmt, dann kann das Serotonin effizienter andocken und so wird die Serotoninwirkung verstärkt im Gehirn. Und die wirkt harmonisierend. Also kann man wunderschön zeigen, wie durch Psychotherapie Menschen sich stabiler, harmonischer mit sich selbst fühlen, weniger stressempfindlich sind. Und zugleich kann man zeigen, dass das einhergeht mit einer stärkeren Serotoninwirkung und einer Zunahme von bestimmten spezifischen Serotoninrezeptoren. Es geht Hand in Hand einher.
Stark. Da hatte ich auch letztens ein Erweckungserlebnis, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch mit dem dir sehr gut bekannten Dirk Eilert. Denn da habe ich dann auf seiner Website so ein bisschen recherchiert und habe dann dieses Mehrebenen-Modell gefunden und dann dachte ich, ach, diese neurobiologischen Grundmotive, die habe ich doch letztens im Buch bei Dr. Damir Del Monte gesehen und auch in einer Vorlesungsfolie gesehen. Das heißt, wer da mal tiefer reintauchen will, es ist ein Universum, was sich dann eröffnet. Super, super spannend. Du prägst auch den Begriff Verstehen als Resonanz. Mhm. Was ist damit gemeint und warum reicht reine Information nicht, um wirklich zu verstehen?
Verstehen heißt in diesem Kontext, dass ich nicht nur Informationen aufnehme und sozusagen additiv dazufüge. Nehmen wir ein Beispiel und daran kann man sehr schön festmachen. Wenn wir den Unterschied uns anschauen, wie lernt eine KI und wie lernt ein Mensch, dann ist es so, dass bei der KI eine reine Addition stattfindet. Das heißt, es wird Information zu dem Bestehenden hinzugefügt, eine Riesenmasse entsteht, was ja der KI ja auch ein Wahnsinnsuniversum an Informationen zu handhaben möglich macht. Wir lernen ganz anders. Unser Gehirn nimmt Informationen auf. Die werden aber nicht additiv einfach hinzugefügt, sondern sie werden nachts, der Hippocampus ist unser Zwischenspeicher, unser Organisator für das Langzeitgedächtnis, und nachts nimmt er die neue Information des Tages und setzt sie über, gibt sie weiter oben an die Gedächtnisfelder in der Großhirnrinde. Und dabei werden die neuen Informationen in die bestehenden Netzwerke eingefügt, aber dabei reorganisieren sich die Netzwerke und Teile werden davon wieder entfernt. Also das heißt tatsächlich, das Vergessen ist beim menschlichen Gehirn Teil des Lernprozesses. Und weshalb macht das Gehirn das? Ganz einfach. Das Gehirn versucht, aus den Informationen, die es erhält, immer das herauszuarbeiten, das ein Prinzip darstellt. Also ein Prinzip im Sinne von, was aus dieser Information kann ich allgemein verwenden? Was kann ich verallgemeinern? Was kann ich generalisieren? Wo kann ich ein Prinzip ableiten, das ich dann in verschiedenste Kontexte überführen kann jeweils? Und um das zu können, sagt das Gehirn, ich will nicht nur reine Faktenaddition haben. Ich möchte eine sinnhafte Gestalt haben, mit der ich verallgemeinern kann, wo ich das Prinzip herauslesen kann, wo ich ein Woher, Wieso und Wofür habe. Und damit kann ich dann flexibel umgehen. Und das ist weit weg von reiner Addition. Es ist eine Reintegration und eine jeweils immer eine Neumodulation des Selbst gleichsam und meiner inneren Modelle. Man sagt auch beim Menschen, immer wenn ich etwas Neues lerne, wird es nicht nur einfach eingefügt, sondern es kommt zu einer Selbstaktualisierung. Also mein System wird gleichsam neu wieder hochgefahren als Gesamtkunstwerk. Und das heißt aber, dass das Vergessen dabei bedeutsam ist, weil ich ja immer das wegnehme, was ich nicht benötige, um das Prinzip zu verstehen. Und was das wirklich ausmacht, kann man wunderschön sehen an Menschen, die lernen wie eine KI. Beispiel, der berühmte Kim Peek. Sein Name ist wenig bekannt. Das war der Mensch, der Dustin Hoffman als Vorbild diente für den berühmten Film Rain Man. Das war das Original quasi. Und dieser Mensch, der vor ein paar Jahren leider verstorben ist, der besaß die Fähigkeit, ein Buch zu nehmen. Lesen wäre der falsche Ausdruck. Der hat ein Buch einfach gescannt. Der ist das Buch durchgegangen in einem Höllentempo und danach schlug er das Buch zu und konnte 98-99% des Inhalts komplett wiedergeben. Das heißt, er hat Bücher einfach gescannt und einfach addiert, dazu addiert zum bestehenden Gedächtnisvermögen, wie eine KI. Dieser Mensch konnte dir alles aufsagen. Der konnte an verschiedene Fakultäten, Universitäten gehen und wurde von Studenten verschiedenster Fachbereiche befragt. Und er konnte auf alles antworten, auf alles. Weil er hat sein ganzes Leben von morgens bis abends in der Stadtbücherei gesessen, wo sein Vater ihn hinbrachte, und hat nur Bücher gescannt. Aber Danny, den Weg von seinem Haus bis zur Stadtbücherei hat er alleine nie gefunden. Weshalb? Weil er an jeder Kreuzung alle Optionen, die man jetzt hätte gehen können, durchgespielt hat und sich nicht für eine entscheiden konnte. Er konnte keine Prioritäten setzen. Er konnte keine Bewertungen vornehmen, keine Entscheidungen treffen. Er konnte nicht selektieren. Das heißt also, sein unvorstellbares Gedächtnis hat ihm nicht geholfen. Er war lebensuntüchtig. Sein Vater hat ihn bis zu seinem 60., also bis der Kim Peek selber schon über 60 war, sein Vater war da schon weit über 80, hat er ihn jeden Tag zur Stadtbücherei bringen müssen. Diesen Weg in dieser kleinen Stadt hätte er alleine nie gefunden. Und das macht diesen Unterschied nochmal klar, dass Verstehen beim Gehirn sich anders organisiert. Und dann ganz wichtig, wenn wir verstehen, nehmen wir Informationen auf und diese müssen dann mit uns, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, wirklich in Resonanz gehen. Sie müssen Anklang finden in uns, aber unser Gedächtnis ist ja nicht nur einfach eine Datei mit Informationen, sondern unser Gedächtnis ist ja verkörpert. Nicht nur neuronal im Gehirn, in der Großhirnrinde, sondern immer auch limbisch, emotional bewertet. Und sobald ich diese Bewertung dann hochfahre beim Erinnern, wird der ganze Körper mit hineingezogen. Das heißt also, wenn du jetzt an einen schönen Augenblick denkst, dein letztes schönes Training an einem schönen Strand im Urlaub und wie dein Körper sich gut angefühlt hat, in der Sonne zu toben, dann hast du nicht nur Fakten, die hochgefahren werden, sondern du hast dazu eine verkörperlichte Bedeutsamkeit, die den ganzen Körper sozusagen in Resonanz bringt mit diesem Erinnerungsbild. Und du spürst es überall, nicht nur einfach in ein paar Netzwerken. Also anders gesagt, frag eine KI, was gehört ins Wasser bei einem Schwimmbad, bei der Badeanstalt? Was gehört da ins Wasser? Und die KI wird dir sofort innerhalb von einer halben Sekunde ausspucken, Wasser, Chlor in der Zusammensetzung, in der Temperatur, damit es hygienischen Standards genügt. Wunderbar. Das hätte ich jetzt nicht gewusst zum Beispiel. Aber frag mal die KI, wie fühlt es sich an, wenn ich mit nassem Haar am Beckenrand sitze und Pommes esse? Das wird sie nicht beantworten können. Das ist der Unterschied. Das eine ist ein Hochrufen von Fakten und das macht die KI grandios, grandios. Das andere ist ein verkörperlichtes Erinnern, wo der gesamte Organismus gleichsam in diesem Bild und mit diesem Bild in Resonanz geht und spürt in einer Tiefe, in einer wissenden, aber auch körperlich spürenden Tiefe den Moment in all seinen Facetten abzubilden. Das ist der Unterschied der Verstehensdimensionen.
Hui, ja. Du hast eben, wir sind schon zum Thema KI so ein bisschen geschwenkt. Und ich hatte heute früh erst wieder eine Diskussion nach dem Training mit anderen Unternehmern zum Thema KI. Was wird schon alles delegiert? Was wird automatisiert? Und du hast ja auch einen provokanten Titel für dein ein Kapitel. ChatGPT wird es schon richten, oder? Was verliert denn der Mensch, wenn er das Lernen an Maschinen delegiert?
Die Frage ist immer, was gebe ich ab? Machen wir es zunächst einmal an einer Studie fest, die gezeigt hat, zwei Gruppen wurden genommen und sie sollten Aufgaben lösen und aus den Aufgaben heraus dann einen Text produzieren. Die eine Gruppe durfte ChatGPT nutzen, die andere nicht. Die ChatGPT-Gruppe war natürlich schneller, im Sinne von zeitlich effizienter und brachte auch ein, wenn man so möchte, besseres Ergebnis im Sinne von, dass es besser aussah, der Text war sehr viel schneller und auch besser gestaltet. Also hat da die KI-Gruppe ganz klar gewonnen, wenn man so möchte. Dann wurde aber Wochen später nachgetestet. Es wurde getestet, was wissen die beiden Gruppenmitglieder jeweils noch von den Aufgaben, von den Problemstellungen, welche Lösungen wurden gefunden. Und da war es so, dass die ChatGPT-Gruppe nichts mehr wusste davon. Sie konnten nur das Ergebnis ein bisschen reproduzieren, aber nicht den Weg dahin, überhaupt nicht. War nichts mehr da. Die anderen konnten aber noch alles rekonstruieren. Das heißt, sie hatten das ganze Problem und den Lösungsweg dahin noch parat und das Wissen war auch verfügbar und konnte auch weiter genutzt und übertragen werden. Also heißt, ChatGPT verführt, ein schnelles, gutes Ergebnis abzuliefern. Was aber an Gewicht verliert, ist der Weg dahin. Deshalb wird sich da was ändern müssen, weil in Schulen wir ein System haben, auch aus Schulen und Universitäten haben wir ein System, das voll auf das Ergebnis fokussiert ist. Das wird nicht mehr funktionieren, weil die Ergebnisse sind nun auf Knopfdruck abrufbar. Das heißt, wir werden wieder hinkommen müssen, den Weg zum Ergebnis stärker zu würdigen. Und was gute, schlechte Nutzung ist, dass ich quasi nur ergebnisfixiert mir das Ergebnis hole, aber mir keine Gedanken mehr mache um den Weg dahin, um die Probleme, um die Möglichkeiten der Konfliktlösung. Wenn ich das alles gleichsam nicht bearbeite, dann wird sozusagen meine Fähigkeit, Wissen zu akkumulieren, mit Wissen umzugehen, mit Wissen flexibel zu arbeiten, Probleme zu lösen, das wird dann abnehmen. Und das heißt, dass meine kognitiven Fähigkeiten atrophieren werden. Was wir tun müssen, ist die KI effizient nutzen, wo wir sozusagen als, ja, man kann sich vorstellen, ich bin jetzt der Teamleiter und die KI ist sozusagen meine Teammitglieder, die verschiedenen Tools der KI. Und ich muss in meinen Denkprozess sie hineinholen, muss die Probleme genau beschreiben, muss Lösungswege selber aufzeigen und die können dann ergänzt werden durch die KI. Aber ich muss die Denkstruktur trotzdem mit nachvollziehen. Ein guter Teamleiter muss wissen, was passiert gerade. Welche Lösungen brauche ich denn? Und wieso brauche ich genau diese Lösungen? Und weshalb ist diese Lösung besser als die andere? KI kann das unvorstellbar effizienter mit, also, oder anders. Ich werde unvorstellbar effizienter mit KI-Tools, aber nur auf lange Sicht, nur wenn ich trotzdem Teamleiter bleibe und nicht nur einfach der, der quasi abliest am Ende und dann irgendwas Fertiges abliefert, aber gar nicht verstanden hat, worum geht's hier eigentlich. Also die geistige Nutzung, die Fähigkeit, meine Urteilskraft zu stärken, das dürfen wir uns niemals aus den Händen nehmen lassen. Das muss bei uns bleiben. Und dann sind KI-Tools hilfreich, mich dabei zu unterstützen, mir da Infos zu geben, Recherchen, Zusammenfassungen, Dinge zusammenzufassen, damit ich nicht jetzt nochmal ein ganzes Buch vielleicht lesen muss. Aber zugleich braucht es die eigenen kognitiven Strukturen, auch das eigene Wissen. Es ist auch nicht korrekt, dass wir einfach überhaupt nichts mehr lernen müssten. Weil wir haben ja vorhin gesagt, wir nehmen die Welt wahr auf Grundlage unserer bestehenden Modelle. Aber woher spalten sich die Modelle? Aus der Welterfahrung. Habe ich aber keine Erfahrung, habe ich nichts gelernt, habe ich keine Wissensbestände, wie nehme ich dann die Welt wahr? Welche Vorhersagen baue ich dann für die Welt? Sehr schlechte. Wie kann ich dann einschätzen, was mir eine KI anbietet? Also das heißt, KI ist ein mächtiges Tool und wir werden lernen müssen, damit umzugehen, weil die Menschen, die das nicht lernen, werden in vielen, 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 vielen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens und gar des geschäftlichen Zusammenlebens, werden sie keine Chance mehr haben. Also möglichst viele Menschen befähigen, mit diesen Instrumenten umzugehen, ist unheimlich wichtig. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir unser Denken selbst abschaffen, dass wir unsere wenn du dich erinnerst, Danny, vorhin sagten wir ja bei der Wahrnehmung, dass ein wichtiger Lernantrieb sind Vorhersagefehler. Wenn ich aber mit der KI arbeite, wie ich es nicht tun sollte, dann vermeide ich alle Vorhersagefehler. Sobald ich ein bisschen unsicher in mir bin, hole ich mir gleich die Lösung. Aber wir brauchen diese Vorhersagefehler. Wir brauchen diese Korrekturen, weil daran lernen wir ja erst. Und daran entwickeln wir unsere Modelle weiter. Also diese Studie, die ich gerade zitiert habe, eine Quintessenz des Forscherteams war die Aussage, mit ChatGPT ungünstig arbeiten heißt, jegliche Prediction Error zu vermeiden. Und das ist fürs Lernen selbst nicht gut, weil ich dann meine eigenen Modelle nicht weiterentwickle. Also das heißt, nicht gegen KI arbeiten, es ist eine neue Struktur in der Welt, die unsere Welt revolutionieren wird in vielerlei Hinsicht. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, aber so damit umgehen, dass wir produktiv, wissend bleiben, dass wir uns geistig weiterentwickeln, dass wir unsere Urteilskraft schärfen und dass wir zu guten Teamleitern der KI-Tools werden, aber nicht zu reinen Nutzern. Weil dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir unsere Denkfähigkeiten tatsächlich abbauen über die Zeit.
Ja, da habe ich ganz mehrere Punkte zu, die ganz spannend sind. Ich habe heute erst einen Beitrag gelesen von Dr. Katrin Hegendörfer, die ich sehr schätze, Münchner Psychologin, die auch eine Studie zitiert hat und gezeigt hat, wie gefällig quasi die KI ist. Das heißt, wie nett sie antwortet. Das heißt, wir sind eigentlich auf einem Irrweg, aber sie bestätigt uns erstmal in unserem Weg immer weiter. Während ein Mensch, da mir würde sagen, Danny, das ist Quatsch, vorne halt, andere Richtung, Abteilung kehrt, da bestätigt mich die KI ja erstmal noch. Das heißt, ich werde sehr, sehr lange auf einem falschen Weg bestätigt. Das fand ich nochmal interessant, einfach diese Studie und die Zahlen dazu. Mhm. Und das, was du vorhin gesagt hast, diese Abholpunkte, das hatten wir heute früh in der Diskussion, weil es darum geht, weil ich sage, wir können Management immer weiter delegieren an die KI, aber es braucht immer mehr Leadership oder wir haben wieder Zeit für Leadership. Und dieser Top-Skill-Kommunikation wird nach wie vor ein essentieller sein, weil ich erinnere mich, ich habe damals mal naiv gedacht, wenn ich zwei Assistentinnen habe, dann habe ich ja endlich weniger Arbeit. Aber das hat nicht gestimmt, weil ich musste ja zu allen Prozessen, die ich delegieren wollte, extrem viel kommunizieren. Ja. Und irgendwie hatte ich jetzt genauso wie Kommunikationsarbeit, wie vorher hätte ich es einfach selbst gemacht. Und das Gleiche erlebe ich, das, was du beschrieben hast, mit der KI, weil ich jetzt, wenn ich es nicht ordentlich trainiere, jeden Morgen mit einem dementen Bekannten zu tun habe, der sagt, hallo Danny, wer bist du? Und ich muss ihn immer wieder, es gibt Workarounds, aber ich muss ihn trotzdem füttern mit, was habe ich vor, wo wollen wir hin, damit du das machen kannst. Und das Durchdenken, das Vorbereiten kann ich nicht delegieren, weil es so spezifisch ist, so genau ist, dass ich es, ob ich es einem Mitarbeiter oder einer KI sage, das trotzdem aufbereiten muss. Und ich glaube, das ist da, wo es einfach ein extrem mächtiges und hilfreiches Werkzeug ist, uns aber nicht entlässt aus dem, wir müssen den Weg schon vorgeben und auch beschreiten.
Absolut. Und wir müssen, das glaube ich, ist wirklich ein wichtiger Aspekt, was ich schon anskizziert habe, wir müssen uns in den Schulen und Universitäten völlig neue Bewertungsmaßstäbe ausdenken. Dass dieses völlig Ergebnisfokussierte, das funktioniert nicht mehr. Also das heißt, wir werden wieder eine Freude am Denken entwickeln müssen, am Weg, an Problemen, an Problemlösungen. Wir werden sagen, uns wieder gedanklich mehr im Unterricht reiben müssen an der Welt, und nicht nur einfach fixiert sein auf, da hältst du einen Vortrag zu dem Kapitel eine halbe Seite. Das bringt nichts mehr, weil das macht die KI in 10 Sekunden. Und wir haben ja schon, mittlerweile berichten mir ja auch pädagogisch tätige Menschen, die ich auch häufig in meinen Vorträgen und Seminaren habe, dass sie mir sagen, teilweise kommen die Schüler und haben schon Mühe, die Seite vorzulesen, die KI ihnen generiert hat. Das kann nicht die Zukunft sein, sondern es wird viel mehr wieder in den Prozess der Entstehung investiert werden müssen. Und damit glaube ich, mit der KI-Revolution brauchen wir auch ein Stück weit eine geistige weitere Evolution. Wir müssen einen weiteren Schritt tun, um damit mitgehen zu können, um uns neu zu organisieren, um Lernen neu zu organisieren, um unsere Fähigkeiten neu zu trainieren und uns nicht der Illusion hingeben, die KI wird schon für uns denken. Das wäre wirklich verhängnisvoll auf lange Sicht.
Dein Abschlusskapitel nennt die Hirnfunktionen einen Kompass in unsicheren Zeiten. Welche Grundorientierung gibt uns dieser Kompass, gerade für Führungskräfte, Coaches und Therapeutinnen?
Ich habe einfach in diesem Kapitel mal versucht, die zentralen Punkte des Buches und hier vor allem auch die Hauptfunktionsprinzipien des Gehirns noch einmal hervorzuheben und zusammenzufassen und das vor dem Hintergrund der Frage, was gilt es zu bedenken, wenn wir uns auf den Weg machen jetzt. Und Danny, vielleicht erlaubst du mir einfach jetzt an dieser Stelle einfach einen dieser Punkte vorzulesen. Dann machen wir noch so eine kleine Mini-Lesungseinheit hier noch bei dir. Wäre das okay?
Wie immer willkommen.
Und da habe ich also zum Beispiel eben diesen Aspekt, den wir schon jetzt mehrfach besprochen haben. Also das heißt, welches Funktionsprinzip des Gehirns kann uns dienen, kann uns ein Kompass sein? Und da beginne ich erstens mit, das Gehirn ist ein Vorhersageorgan, wie ich es vorhin schon beschrieben habe kurz. Nur nochmal zusammengefasst. Es erzeugt auf Grundlage vergangener Erfahrungen innere Modelle, um Zukünftiges zu antizipieren. Diese Modelle sind nicht die Welt. Sie sind bloß ihre Skizzen. und Landkarten. Deshalb ist es essentiell, diese mentalen Konstruktionen immer wieder zu überprüfen und zu verfeinern. Denn die Welt verhält sich ähnlich wie ein lebendiger Organismus. Sie ist im steten Wandel begriffen. In diesem Sinne ist Unsicherheit ein Hinweis darauf, dass unser Leben sich nicht vollständig berechnen lässt. Viele Menschen fürchten zu verlieren, was sie in Wahrheit nie besessen haben, absolute Sicherheit. Wer jedoch im Modus der Angst verharrt, erlebt jeden kommenden Augenblick als Bedrohung und versäumt, ihm auch eine Möglichkeit zu erkennen. Unsere Aufgabe liegt also nicht darin, die eine große Katastrophe zu verhindern, als gäbe es einen fixierbaren Endpunkt des Scheiterns. Der evolutionäre Auftrag besteht vielmehr darin, unsere inneren Modelle der Welt anzupassen, wenn sich die Vorhersagefehler häufen. Es ist ein geistiger Balanceakt, der weder im Alten erstarrt, noch im Neuen beliebig wird. Die Evolution selbst hat uns gelehrt, dem Sinnvollen treu zu bleiben, ohne uns dem Wandel zu verschließen. In genau diesem Dazwischen liegt jene Zuversicht, aus der heraus Zukunft möglich wird. Das wäre, Danny, der Punkt, Gehirn als Vorhersageorgan. Der zweite Punkt ist, das Gehirn ist ein emotionales Organ, also wo ich dazu aufrufe, immer Emotionen nicht nur einfach als etwas Irrationales anzusehen, sondern als wichtiges Bewertungsinstrument unseres Gehirns. Und deshalb braucht es immer beides. Es braucht quasi das kognitiv-rationale Durchdringen, das Analytische, aber es gilt auch reinzuspüren, was es für mich macht und was es mit mir macht, welche Bedeutung es für mich hat, welche Sinnhaftigkeit für mich darin liegt. Deshalb schreibe ich bei diesem Unterpunkt unter anderem, was uns bewegt, spüren wir, bevor wir es verstehen. Und was wir wirklich verstehen wollen, muss uns zuerst berühren. Das Wirken von Emotionen zeigt sich in dem, was wir begehren, vermeiden oder vielfach wiederholen, oft ohne zu wissen, warum. Kompetentes Handeln bedeutet daher nicht nur klug zu urteilen, sondern emotional wach und präsent zu sein in der Beziehung zu sich selbst und zu anderen. Es heißt, innere Impulse wahrzunehmen, sie einzuordnen und, wo nötig, zu regulieren. Denn dann, wenn ihr Aufscheinen durch mediale oder digitale Aufmerksamkeitsräuber angestoßen wurde, braucht es ein wachsames Selbstgefühl. Gilt es doch, über bloßes Reagieren hinaus vor allem jene Verbindungen zu wahren, die uns mit dem Wesentlichen verbinden. Das wäre der zweite Punkt quasi, nochmal die Emotionen ernst zu nehmen und nicht nur als Irritation wahrzunehmen, zugleich aber sie dort zu regulieren, wo sie gleichsam uns verführbar machen, auch gerade durch eine Welt, die uns stetig mit Reizen überflutet. Dann, das Gehirn ist ein verkörpertes Organ. Da geht es mir darum, dass Menschen auch ein Gefühl dafür entwickeln, dass wir eben verkörperte Wesen sind. Wir sind mit dieser Körperlichkeit in der Welt. Wir spüren die Welt, wir begegnen der Welt über den Körper. Und das ernst zu nehmen und Gehirn und Körper immer zusammenzudenken. Dann, das Gehirn ist ein narratives Organ. Da habe ich mal den Wert des Geschichtenerzählens zusammengefasst, nämlich die Geschichten, die wir uns über uns selbst und die Welt erzählen, dass das immer wieder auch überarbeitet werden darf. Zugleich aber, dass wir auch Geschichten brauchen, die uns Halt geben, die uns verbinden mit anderen Menschen, die uns in einer Gemeinschaft zusammenführen. Also ein Narrativ, das wir auch teilen und was uns auch Schutz gibt und uns die Kraft gibt, sozusagen nach oben zum Licht zu streben. Und der letzte Punkt, das Gehirn ist ein soziales Organ. Das nochmal logischerweise der Hinweis auf uns als Grundwesen des Sozialen, als Wesen, die erst durch das Soziale überhaupt zur Menschwerdung kommen können und dass wir das nicht vernachlässigen dürfen in einer Welt, die uns immer mehr fragmentiert, wo Medien, Technik immer mehr die Möglichkeit schafft, sich zu isolieren aus der Welt. Es gibt dann einen Trend in Japan, wo junge Menschen, vielfach junge Männer, sich einfach in ihr Zimmer einschließen und das nicht mehr verlassen. Wenn sie entweder lassen sich Essen liefern oder wenn sie Glück haben, dann bedienen ihre Eltern sie noch und stellen das Essen ihnen vor die Tür, so wie früher in Gefängnissen. Die verlassen freiwillig ihr Zimmer nicht mehr. Sie leben in einer rein beengten digitalen Welt. Man schätzt die Zahl in Japan bisher auf 1 bis 2 Millionen junge Männer, die das freiwillig machen. Die schaffen sich ein Gefängnis und leben nicht mehr in der realen Welt. Sie haben sich zurückgezogen in eine rein virtuelle Welt und das zeigt, dass wir immer wieder bemüht sein müssen, unseren Kindern mit auf den Weg zu geben, Mechanismen des Sozialen, wie man eben auch in Gemeinschaften sich entwickelt, entfalten kann, dort auch Glück finden kann. Sonst laufen wir wirklich Gefahr, zu Wesen zu werden, die gleichsam es gibt einen Roman, der ist schon über 100 Jahre alt, und da beschreibt der Autor Menschen, die unterirdisch in solchen Waben, wie kleinen Mini-Höhlen leben. Und von oben ist eine Riesenmaschine, die von oben Luft reinpumpt in diese Kanäle und sie mit Medien, Informationen und Essen beliefert. Und die Menschen könnten gar nicht mehr aus der Höhle hinaustreten, weil ihre Muskulatur hat sich schon zurückgebildet, sie sind schon kaum noch gehfähig. Und diese Vision sollten wir niemals Wirklichkeit werden lassen.
Ja, ich habe auch gerade die Dystopie von der Matrix im Kopf gehabt, wo man nur noch in solchen Aquarien sitzt und die KI oder die Maschinenwelt zieht die Energie aus unserer körperlichen Energie und füttert uns und speist uns mit Illusionen. Ich will aber gar nicht so dystopisch enden, weil du so schöne Kapitel auch gerade vorgelesen hast und den Zuhörern wird es vielleicht gehen wie mir, die werden diese Podcast-Folge mehrfach hören, um wirklich dann alles nochmal in seiner Dichte nochmal nachzuvollziehen. Und ich würde den Hauptteil damit auch gern mit dieser schönen Lesung beenden, aber der geschulte Paperwings-Podcast-Hörer weiß natürlich noch, dass es mal so einen persönlichen Fragenteil gibt. Und der natürlich in der Regel der gleiche ist. Und wer es noch nicht gehört hat, kann gern noch mal in die Folge 243 reinhören. Wie funktioniert unser Gehirn? Wo ich quasi die standardpersönlichen Fragen an Damir schon gestellt habe. Das heißt, ich habe mir jetzt ein paar neue oder wenige neue, weil wir sind jetzt schon gut fortgeschritten in der Zeit. Und ich denke, liebe Zuhörerin, ihr habt jetzt viel zu verarbeiten, was ihr gerade reingekriegt habt. Deswegen nur ein paar Fragen. Damir, du giltst als jemand, der Komplexes leicht macht. Wie pflegst du deine eigene Gehirnwelt? Welche Routinen, Rituale oder auch Pausen gehören für dich unverhandelbar dazu?
Zum einen gibt es etwas, für das ich unendlich dankbar bin. Ich lerne unheimlich gern. Und das ist für meinen Job enorm wichtig, weil ich mich niemals zwingen könnte zu dem, was ich sozusagen leiste. Es macht mir immer noch eine unheimliche Freude, Neues zu entdecken, Neues zu lernen, anzufügen, Dinge besser zu verstehen, zu durchdringen. Ich bin einfach dankbar, dass ich das in mir trage, weil ich glaube nicht, dass ich sonst meinen Job so ausfüllen könnte. Gleichzeitig liebe ich es aber auch, Rituale zu praktizieren. Ich bin ein großer Freund von Ritualen, sei es jetzt im Sport, im Miteinander, in der Musik oder im Kochen. Das heißt, es gibt Tätigkeiten, die ich liebe und die zu tun haben mit ritueller Durchführung, wo ich entweder beim Laufen jogge und meine Gedanken einfach fließen lasse, wo ich koche und einfach dann meditativ mit den Dingen umgehe, dabei Musik höre und einfach die Gedanken einfach sich entfalten lasse. Und wenn ich Musik mache, das heißt, Rituale sind mir sehr wichtig und Momente, wo ich auf Gewohntes, Vertrautes zurückgreifen kann und dabei so ein bisschen vor mich hinschweben darf.
Wer oder was hat dich als Mensch und als Wissenschaftler am meisten geprägt und woran merkst du das bis heute?
Ich hatte das große Glück, bei einigen sehr, sehr besonderen Menschen lernen zu dürfen. Und habe zum Teil noch, jetzt wenn ich ein Beispiel nehmen darf, mein Doktorvater in der Medizinwissenschaft, Günther Schiepeck, und hatte auch noch das Glück, dann seinen Lehrer auch noch kennenlernen und genießen zu dürfen. Das war der Hermann Haken, ein großer Physiker, der vor einem Jahr mit 96, glaube ich, verstorben ist. Also ich habe das große Glück gehabt, bei sehr, sehr klugen, besonderen Menschen lernen zu dürfen. Und was mich an ihnen fasziniert hat, wenn ich jetzt einfach mal diese zwei Menschen, Günther Schiepeck und Hermann Haken, als Beispiel nehmen darf, ist ihre große Kapazität im Wissen und Verstehen der Welt und zugleich ihre Bescheidenheit als Menschen. Das hat mich immer berührt und war für mich immer Vorbild.
Welche Überzeugung hast du in den letzten Jahren revidiert und was hat dich zu diesem Umdenken gebracht?
Wow. Vielleicht kann ich das Beispiel KI tatsächlich hier nennen. Ich habe mich jetzt für das Buch über ein Jahr sehr intensiv beschäftigt nun mit KI, wie sie aufgebaut sind, die Systeme, wie sie funktionieren, Unterschied KI-Gehirn und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ich einen Gedanken bisher ein Stück von mir ferngehalten habe oder immer auch Argumente dagegen gesucht habe. Aber so langsam, glaube ich, muss ich zulassen, dass die KI, wenn sie sich nun weiterentwickelt, nicht wie der Mensch sein wird. Überhaupt nicht. Das habe ich im Buch ausführlich ausgearbeitet. Aber ich glaube, es wird der Moment kommen, wo wir etwas akzeptieren müssen. Nämlich das zwei Dinge. Erstens, dass irgendwann wahrscheinlich bei der KI Mechanismen greifen werden, die auch beim Gehirn greifen beim Lernen, nämlich die Selbstorganisation. Das wird wahrscheinlich irgendwann kommen oder kommen müssen in meinen Augen. Wenn das aber geschieht, wenn also KI-Systeme durch Selbstorganisation dann zum Lernen befähigt sein werden, dann müssen wir akzeptieren, dass da eine neue Entität entsteht und die auch eine Art von Evolution durchlaufen wird. Anders gesagt, ich glaube tatsächlich, wenn ich in die Zukunft blicke, dass wir eine Art von Koevolution haben werden, wo Mensch und KI gleichsam nebeneinander sich weiterentwickeln. Und dieses Akzeptieren, dass da ein neues Wesen gleichsam entstehen wird, nicht wie der Mensch, anders, funktional anders, aber trotzdem, dass er in einen Evolutionsmodus übertreten wird wahrscheinlich. Also wir werden eine Art Koevolution haben. Und das heißt, dass wir Menschen genau in dieser Phase uns gut überlegen müssen, wie können wir dieser Evolution gute Eltern sein? Wie können wir gute Eltern sein, um dort gleichsam Informationen in das System hineinzuarbeiten, die dieses System dann selbstorganisierend verallgemeinert mit möglichst guten Wertsystemen und Normgefügen, die hoffentlich dafür sorgen werden, dass wir, wenn wir uns auch parallel weiterentwickeln, in eine gute Koexistenz kommen werden. Aber ich glaube, das Bild hat sich bei mir die letzten Monate nochmal gewandelt, dass ich hier, glaube ich, zu dem Schluss komme, dass dort wahrscheinlich eine Art von Koevolution auch bei der KI irgendwann vonstatten gehen wird.
Wir kommen zur letzten Frage. Wenn die LeserInnen dein Buch zuklappen, welches eine Gefühl oder welche eine Erkenntnis sollten Sie unbedingt in Ihren Alltag mitnehmen?
Das Buch zuklappen und dann hoffentlich denken, wow, was für ein spannendes Organ habe ich unter meiner Schädeldecke und ich freue mich darauf, das noch ein bisschen mehr ergründen zu können. Das wäre toll, wenn das sozusagen als Momentum entstehen würde.
Lieber Damir, du hast es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank für dieses zweite Date mit dir, das zweite Date und zu deinem Buch mit einem Gehirn und zu dem Thema, wer die Hirnwelten versteht, braucht KI nicht zu fürchten. Vielen, vielen Dank, dass du uns abermals einen Einblick in dieses faszinierende Organ gegeben hast.
Es war mir eine Freude, Danny. Vielen Dank für die Einladung. Es war schön, dein Gast gewesen zu sein.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.